Wir werden noch ein Lied singen oder einen Chorus singen und unser Opfer bringen, aber ich möchte noch etwas sagen. Wir möchten für Winfried und für Angela beten. Sie haben ihren Vater verloren, ist die Woche gestorben. 84 Jahre, schönes Alter, aber er hat das Ziel erreicht. Wir kennen noch den Opa, der immer hier in den Gottesdienst kam die letzten Jahre. Wir möchten für Angela und Winfried beten und die Familie. Lieber Heiland, segne die Familie. Wir wissen, das Grab ist überwunden durch das Kreuz von Golgatha. Jesus, du bist Sieger und du bleibst Sieger in alle Ewigkeit. Halleluja. Das Leben und Tod, alles gehört zusammen zu unserer Wirklichkeit und wir möchten einfach dich erheben und dich feiern, diesen Champion, diesen Sieger von Golgatha. Halleluja. Amen. Wir singen noch einen Chorus und bringen das Opfer heute Morgen nach vorne. Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Jesus ist der Herr. Preis Gott. Ich möchte noch was Gutes tun. Inge Lore, ich wünsche alles Gute zum Geburtstag. Gottes Segen und Jesus ist dein Herr. Amen. Und bleib dein Herr. Mein Thema heute ist, warum das Kreuz? Warum starb Jesus am Kreuz? Gab es noch nicht irgendeine andere Möglichkeit, uns zu erlösen, dass ein Engel kommt und uns befreit? Nein, warum muss er gerade dieses schreckliche Werkzeug, das Mordinstrument verwendet werden und den Sohn Gottes töten? Warum muss er Christus am Kreuz sterben? Das ist mein Gedanke. Auch morgen werde ich noch darüber sprechen, die Hintergründe für die Kreuzigung Jesu. Denn wir werden da nicht fertig mit einem Gottesdienst heute am Karfreitag. Wir wollen auch noch das Abendmahl miteinander feiern. So, aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein. Zuerst einmal wollte ich sagen, wir haben gute Zeit gehabt mit Billy. War es gut? Seid gesegnet worden? Also viele Menschen sind von Gott berührt worden und wir wollen jetzt sehen, was Gott tut. Die müssen jetzt bei der Sache bleiben, am Ball bleiben. Einfach Gott suchen und mit dem Herrn leben, sich dem Herrn abgeben und auf den Herrn schauen, sich mit Gott verbinden, vereinen. Das ist, wie man weiter gesund wird. Und auch diesen ganzen Monat April werde ich zum Thema Heilung sprechen. Gott will und Gott kann heilen und Gott wird heilen. Halleluja. Ihr dürft auch für mich beten. Ich habe die Flu. Grippe. Oder habe gehabt. So, die muss irgendwann verschwinden. Aber in der Stimme hört man noch, dass da irgendwas kratzt. Ich lade dich herzlich ein für. Also morgen wird das Thema sein, die Hintergründe für die Kreuzigung Jesu. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, Ostern. Die unerwartete Wende. Plötzlich ist das Grab leer. Weißt du, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, in 3 Tagen komme ich wieder. Das ist die Botschaft, die ich auch hier Ostern weitergeben möchte. Jesus kommt wieder aus dem Grab. Das Grab konnte ihn nicht halten. Der Himmel kann ihn eigentlich nicht mal halten. Er wird wiederkommen, um die Erlösten zu sich zu nehmen, damit die sind, dort sind, wo sie sind. So, schaut auf den Einladungszettel die Termine an. So, nächsten Mittwoch wird das Thema sein, auf was für ein Kreuz starb Jesus. Also wir werden diese Tage noch uns mit dem Kreuz beschäftigen, denn das ist die Botschaft, die uns erlöst. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Wir predigen nicht das Kreuz. Lasst uns da vorsichtig sein. Das Kreuz ist ein Mordinstrument. Ich könnte genauso über Maschinengewehr predigen oder Kanone oder Bombe. Nein, aber die Erlösung geschah durch den Gekreuzigten. Er hat sein Leben hingegeben. Das Kreuz Jesu ist eigentlich schon uralt. Oder diese Botschaft ist im Paradies begründet. Der Vater im Himmel hat 2 Bäume gepflanzt. Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens, das ist das Kreuz, meine Lieben. Das ist das Kreuz, an dem Jesus hing. Und Jesus wollte nicht irgendwo anders sterben als am Kreuz. Und dort wurde der Mensch auch versucht, verführt. Ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch hat versucht, alles dran zu setzen, um zu werden wie Gott. Und Gott wollte Mensch werden. Er ist Mensch geworden. Und bei der Eva sagte dann der Herr, und dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. So, die Stunde. In dem Adam, von dem Baum aß und die Eva, dadurch lehrt Gott die Passion. Da geschah das Fundament für das Kreuz und der Herr sagte, ich gehe runter und ich erlöse die Menschen und ich bringe sie wieder zurück ins Reich Gottes. Und der Erste, der bei der Kreuzigung nach Hause kam, das war der Schächer. Du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Du siehst also der Baum des Lebens, die Frucht des Lebens, das war dieser Schächer, der gerettet wurde. Der Mensch wurde die Tore fürs Paradies geöffnet. Gott wurde genau das Gegenteil. Das, was der Mensch werden wollte, er wollte Gott werden und Gott wollte Mensch werden und wurde Mensch. Und ich werde die Menschen wieder zu Menschen machen und sie göttlich machen. Das hat Jesus sich vorgenommen, das hat er auch getan. In Lukas Kapitel 22, Vers 15, da sagt Jesus, ich habe mich sehr danach gesehnt, das Passamahl mit euch zu halten. Du siehst auch wieder zu essen. Er brach sein Leib. Ich habe mich sehr gesehen, mit euch das Passamahl zu essen. Vom Baum des Lebens sollen wir essen. Und in meiner Bibel heißt es, und die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen dienen. Also das hängt alles zusammen. Wir müssen das alles im Kontext, im Zusammenhang sehen. Hier schließt sich das Kreis beim Abendmahl vom Garten Eden, wo der Herr das Brot bricht und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ich für euch jetzt gebe. Und du solltest leben und volles Genüge haben. So wie Predigen, wie Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 1, den Gekreuzigten. Das ist die Botschaft. Nicht am Kreuz starben Tausende und Abertausende Menschen. Der Tod erlöst niemand, dieses Sterben. Aber das ist der Sohn Gottes, der stellvertretend für uns dort sich peinigen und quälen ließ, sich hinrichten ließ. Das Kreuz Jesu ist etwas gewesen, was Gott sich erwählt hat, schon vor Grundlegung der Welt. Wir haben es nicht rausgesucht, er hat es, und wir haben es auch nicht verursacht. Eigentlich war das der Wille Gottes, so den Herrn zu erhöhen. Und ich verehre Jesus, der dort am Kreuz starb, nicht irgendein Kriegsgott, ein Mordinstrument oder irgendein Folterinstrument. Jesus, mein Herr, er starb dort. Das Wort vom Kreuz, schreibt Paulus in 1. Korinther 2, 1, 22, das Wort vom Kreuz ist eine Provokation, ein Ärgernis, eine Torheit. Hier sagt er, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, was steckt dahinter? So etwas Dummes, so etwas Törichtes ist es für die Griechen. Ja, Jesus starb eigentlich äußerlich gesehen sinnlos, hätte nicht sterben müssen. Aber die verstehen nicht, man muss die Hintergründe verstehen, das mache ich morgen weiter ein Stückchen. Wir predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das Kreuz Jesu ist ein Ärgernis, abstoßend, eklig. Ja, der Mann, der dort verblutet, in Schmach und Schande. Die Juden kannten die Kreuze und die wussten, was so ein Kreuz ist, was das bedeutet. Du wirst gekreuzigt. Die Schreie, die dort dann von den Sterbenden zu hören waren. Auch Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat das durchlebt, was wir durchlebt hätten, wenn er nicht gestorben wäre. Das Kreuz war ein öffentliches Mordinstrument, eine Demütigung, wo man dann die Stolzen sich die Hände reiben und sagt, jetzt haben wir es. Und der Teufel rieb sich die Hand, jetzt haben wir den Sohn Gottes. Das Kreuz war ein Werkzeug des Teufels, von den Karthager entwickelt, wahrscheinlich schon älter als Karthago, mit den Römern übernommen. Wir haben das Kreuz verniedlicht. Weißt du, die Bischöfe tragen es am Hals, die Frauen tragen als Schmuck das Kreuz und so weiter. Wir tragen das Kreuz, aber das Kreuz ist leer. Das Kreuz ist leer. Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Wir haben ihn nur abgenommen und er wurde ins Grab gelegt. Und das Grab konnte ihn nicht halten. Das Kreuz konnte ihn nicht halten. Das Grab konnte ihn nicht halten. Der Tod konnte ihn nicht halten. Die Hölle konnte ihn nicht halten. Jesus ist nicht zum Aushalten. Er hat es überwunden. Gott wirkt anders, als wir erwartet. Er wirkt durch die Niedrigkeit, durch Verachtung. Der liebe Gott will keine Opfer mehr. Seit Golgatha will Gott keine Opfer mehr. Auch nicht von dir und mir. Wir denken manchmal, ich muss jetzt ein Opfer bringen, damit ich von dem lieben Gott was bekomme. Nein. Wofür opfert Gott seinen Sohn? Für meine Sünden hat er geopfert. Für meine Schwächen, für meine Krankheit, für mein Vergehen, für meine Unvollkommenheiten, für meine Schlechtigkeiten. Und das Kreuz demonstriert die Schlechtigkeit des Menschen, wie gemein ein Mensch sein kann. Den, der von keiner Sünde wusste, der nie was Böses getan hatte, nie eine Fliege, was Leid zu Leide getan hätte, den kreuzigen die Menschen. Das Kreuz ist eine Lehre über den Menschen, was in den Menschen drinsteckt, was für eine Bestie der Mensch ist. Ob er jetzt fromm ist oder ein Kriegsheld ist oder was auch immer, spielt keine Rolle. Der Mensch, der getrennte Mensch von Gott ist eine Bestie. Eine Bestie. Und er sagt, weg muss er, weg. Und du siehst auch sogar die frommen hohen Priester, die zetteln die Leute an und heizen sie an, sagt, ruft lauter, kreuzige ihn. Und wir wollen lieber den Mörder, den Barabbas. Das alles passiert in der Karwoche. Der Mensch ist eine Geisel Satans geworden und der Teufel reitet ihn. Wir sind zwischen den Fronten geraten hier in dieser Welt. Wir kennen das Stockholm-Syndrom. Weißt du, plötzlich machen wir mit dem Teufel mit. So wie die Gefangenen, die Geiseln in Stockholm damals mitgemacht haben, dieses Stockholm-Syndrom. Wir machen mit, wir unterstützen. Ja, das ist schlecht, wir wollen auch überleben. Der Mensch ist verblendet, bis er das Wort vom Kreuz hört. Das Wort vom Kreuz ist ein Zeichen der Liebe und der Gnade Gottes. Das ist mein Sohn. Es ist vollbracht. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Er hat es gemacht. Jetzt, wir sollen aufhören, die Juden zu verdammen. Wir sollen aufhören, die Römer zu verdammen. Die sind schuld. Nein, Gott hat das so gewollt. Und zwar, da gab es noch keine Juden. Und da gab es noch keine Römer. Und da gab es dich und mich nicht. Du sagst, meine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Wie soll das auch nicht einmal so nehmen, dass meine Sünden, nein, er starb für die Sünde der Welt. Für die Sünde Adams und der Eva. Warum das Kreuz Jesu? Und nicht die alle anderen Kreuze, die da vorhanden sind. Wenn ich so Soldaten führe für sie, da lauter Felder, manchmal gar nicht so übersehen, an Kreuzen. Das Kreuz Jesu deckt eine Wirklichkeit auf. Die tiefe Sehnsucht des Menschen nach Erlösung. Der Mensch möchte sein Leben in seiner Kraft, in seiner Energie in den Griff bekommen, aber das schaffen wir nicht. Das Kreuz durchkreuzt alle Selbsterlösungspläne und Selbsterlösungsideale. Versuch dich an deine Schnürsenkel hochzuheben. Wenn du das schaffst, dann glaube ich auch an Selbsterlösung. Das Kreuz entwertet die ganze Selbsterlösung des Menschen und das ärgert die Juden. Das ärgert die Juden. Das entwertet und ärgert die Pharisäer. Das Kreuz macht alles zunichte, die ganzen religiösen Übungen. Das ist alles für die Katz und umsonst. Stundenlange Gebete, stundenlange Andachten und alles, was es ist, das bringt nichts. Wir werden nicht erlöst durch gute Werke, wir werden erlöst durch das Werk von Golgatha. Alle Opfern, alles Beten, alles Fasten, all das Halten der Gebote Gottes ist null und nichtig, wird durch das Kreuz zunichte gemacht, ist unbrauchbar durchkreuzt. Das bringt nicht, nur das Kreuz Jesu Christi zählt. Warum das Kreuz? Es ist ärgerlich, auch für den modernen Menschen. Das ist ärgerlich, weil es den Menschen, ja, seinen Glauben erschüttert. Du kannst dich nicht erlösen, nur der Sohn Gottes hat dich erlöst. Also es gibt seit Golgatha, seit Jesus keine Selbsterlösung. Alle Selbsterlösungsversuche sind zwecklos, bringen uns nicht ans Ziel. Auch die ganze Selbstheilungstaktiken und Tricks, streng dich an, gesund zu glauben, gesund zu denken. Oder was auch immer ist, versuchst, nein, die Gnade Gottes ist es. Die müssen wir erleben. Es gibt den Tod Jesu und die Auferstehung Jesu. Und das ist, was uns erlöst. Auch die ganzen christlichen Aktivitäten. Und jetzt halte ich fest, ich will heute Morgen auch ein paar heilige Kühe schlachten. Die möchte ich auch noch tun. Auch die ganzen christlichen Aktivitäten und Leistungen können uns nicht erlösen. Selbst wenn wir noch so arrogant sind, verstehst du, ich bin getauft, ich bin erfüllt mit dem Geist Gottes, ich habe das alles gemacht, das ist meine Werke, das ist meine Arbeit. Nur das Kreuz Jesu und das Erbarmen Gottes rettet uns. Nur das Kreuz Jesu und das Erbarmen Jesu rettet uns. Die Hinrichtung Jesu, lass uns darüber nachdenken, es war ein Justizmord, ein Verbrechen der Menschlichkeit. Ein Unschuldiger stirbt für nichts. Dort wird er verspottet, verachtet. Menschen ärgern sich schon seit 2000 Jahren über das Kreuz. Die Juden haben in Jerusalem dürfen keine Fenster bauen mit dem Kreuz. Das ist ein Ärgernis für sie. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Du kannst heute von allem sprechen, wenn du von dem Gekreuzigten sprichst. Du kannst vom Kreuz reden, kein Problem. Aber rede vom Gekreuzigten, da gehen gleich die Jalousien runter. Eigentlich lehnen die Menschen Jesus nicht ab. Die wenigsten Menschen lehnen Jesus ab. Der war ein guter Prophet, Lehrer, Weisheitslehrer, ein Guru war er vielleicht. Vielleicht war er ein Wunderdoktor. Weißt du, er predigte Liebe, er war ein Wunderwirker. Die Menschen lehnen Jesus nicht ab, aber die lehnen den Gekreuzigten ab. Weißt du, den ideellen Menschen, und das war er perfekt. Er war perfekt, ein großartiger Prophet, ein universeller Lehrer. Er war Messias. Und die Leute reden gerne von Messias. Aber Jesus war der Gekreuzigte. Messias, der Verachtete. Jesaja 53. So, wenn nur das Kreuz nicht wäre. Mir haben schon Leute gesagt, was ich würde an Jesus glauben. Aber wenn das Kreuz nicht wäre, dieser Gekreuzigte, das passt nicht in diese Welt hinein, in unsere moderne Welt, in diese heile Welt. Die meisten Menschen, auch Christen, sind Feinde des Kreuzes. Auch Christen. vom Kreuz Jesu halten wenig, die wenigsten was, wenn sie das nicht verstehen. Aber wenn du weißt, das ist die Liebe Gottes, da, das ist der Fokus des Herrn, da konzentriert sich alles auf unser Heil und unsere Erlösung. Das ist vielen Menschen fremd, auch Christen. Was soll ich damit machen? Wir singen ein Lied an dem Kreuz brach mir der Morgen an. Also für uns begann was ganz Neues dort am Kreuz. Wer den Gekreuzigten nicht versteht, wird Jesus nicht verstehen, den Gekreuzigten, denn der Gekreuzigte ist auch der Auferstandene. Denk an Saul von Tarsus, er verfolgt Jesus, er denkt, Jesus ist tot, er muss entfernt werden aus unserem jüdischen Denken und dergleichen. Und plötzlich auf der Straße nach Damaskus begegnet ihm der Gekreuzigte. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er ist der Gekreuzigte, hat uns mit Gott versöhnt, der Gekreuzigte Jesus. In 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Weißt du, das Wort vom Kreuz, die 7 Worte Jesu vom Kreuz sind sehr wichtig. Hör mal die gut zu und lerne diese Worte, diese 7 Worte Jesu vom Kreuz. Und eines dieser 7 Worte vom Kreuz ist, nicht nur es ist vollbracht, sondern Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jeder, der das hört, Vater, vergib ihnen, hat die Vergebung der Sünden. Da musst du gar nicht zur Beichte gehen, da musst du gar nicht große Sünden bekennen. Du musst nur mir heute jetzt gut zuhören. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was ist? Du hast Vergebung der Sünden. Sag Danke und geh nach Hause und freu dich. Du hast die Vergebung. So einfach ist es. Aber wir wollen kompliziert machen, Opfer bringen. Am besten noch einen Ochsen, Stier oder Kamel oder einen Elefanten. Oder sonst irgendetwas. Nein, wir sind jetzt erlöst. Es ist vollbracht. Das ist das andere großartige Wort. Er hat mit sich selbst uns versöhnt, die ganze Welt. Wir sind versöhnt. Eigentlich gibt es auf dieser Welt heute keine Sünde mehr. Du musst nur die Gnade Gottes annehmen, nur die Erlösung annehmen und du bist gerettet. So einfach geht es. Der Gekreuzigte, das ist die Grundlage für unsere Erlösung. Jesus stellvertretendes Opfer. Nur weil Jesus mit seinem Tod unsere Strafe auf sich genommen hat, können wir vor Gott bestehen. Er ist dieser Stellvertreter gewesen, der für uns in den Riss ging und hat gesagt, du gehst jetzt nach Hause und machst einen schönen Tag. In 1. Korinther 1, Vers 23 noch, wir predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, uns aber eine Kraft Gottes, der Gekreuzigte. Die Botschaft des Gekreuzigten ist die Botschaft, die Menschen rettet, an denen man sich festhalten kann und sich festkrallen kann. Ich bin erlöst. Durch was? Nicht durch Gold und Silber, nicht durch irgendwelche materielle Werte, nicht durch irgendwelche große Opfer, sondern durch das Opfer Jesu Christi. Das ist diese göttliche Überlogik. Der Gekreuzigte, für die Menschen eine Dummheit. Was soll das? Was sollte dieser Gekreuzigte, der schon längst verwest, oder wo auch immer, der materialistische Mensch fragt sich, was bringt mir ein Gekreuzigter, ein Gestorbener? Was habe ich vor dem Sterben? Aber wir wissen, wenn unsere Lieben nach Hause gehen und sterben, die sind bei Gott, dann Jesus hat das Totenreich gefangen genommen. In den 3 Tagen, wo er unterwegs war, ich komme wieder, hat er das Gefängnis gefangen genommen und es gibt keine Hölle mehr. Nur, die Hölle ist nur noch für den Teufel und seine Engel und seine Anhang, für den Antichristen. Für den ist die Hölle da. Jesus hat gesiegt. Halleluja. Preis Gott. Er hat sich unsere Schwachheit erbarmt. Und jetzt kann ich mich entfalten und entwickeln. Jetzt muss ich nicht mehr zurückschauen in meine Vergangenheit. Gott denkt nicht mal an meine Sünden. Gott interessiert sich auch gar nicht an meine Sünden. Die sind alle bezahlt. Und wir zahlen nur einmal unsere Rechnung, oder? Oder willst du öfters bezahlen? Es gibt Dumme, die das tun. Immer wieder. Verstehst du? Ist es bezahlt? Das Kreuz Jesu ist ein Werk der Erlösung. Er wurde Fluch für uns. Er wurde verflucht, verdammt, damit wir gesegnet werden. Er wurde geschlagen, verwundet, hat 39 Wunden bekommen nach jüdischer Geißelung. 39 Schläge und Mediziner sagen, es gibt 39 Wurzeln für Krankheit. Und alle Krankheiten hat er auf sich genommen. Es gibt keine andere Wurzeln mehr. 39 Wurzeln, die was man findet, ob das Grippe ist oder das Krebs ist oder was weiß ich, das geht immer diese 39 Wurzeln zurück. In seine Wunden sind wir geheilt. Und das wurde festgelegt schon bevor das passierte. 500, 600, 700 Jahre vor der Kreuzigung. Der Prophet Jesaja weissagt, Kapitel 53, fürwahr, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen und wir hielten, was weiß ich, was wir davon gehalten haben. Aber wir sind in seine Wunden geheilt. Und Petrus schreibt dann in seinem Brief, wir sind in seine Wunden geheilt. Du musst dich jetzt nicht mehr Medizin schlucken, du musst nur die Heilung annehmen. Ganz bewusst annehmen, in seine Wunden bin ich geheilt. Gehst nach Hause und sagst, ich bin in seine Wunden geheilt. Tabletten sind gut, Spritzen sind gut, Tropfen sind gut, Bonbons sind gut. Aber wenn du Jesus in dir aufsaugst, aufnimmst, in seine Wunden bin ich geheilt. Was habe ich vom Kreuz? Eine ganze Menge. Für die griechischen Denker, ihre Philosophen war das ein Unsinn, sie haben das nicht verstanden. Für die Juden, den Tatmenschen, war das ein Skandal. Die wollten was tun. Jemand wollte eine neue Religion gründen. Dann sagte, wie gründe ich eine neue Religion? Dann sagt der Prediger, geh hin ans Kreuz und nagel dich ans Kreuz fest, stirb und steh am dritten Tag auf und dann hast du eine neue Religion. Das kannst du nicht, das hat nur der Herr Jesus geschafft. Nach 3 Tagen kam er wieder. Juden glaubten, wer am Kreuz hängt, ist von Gott verflucht. Und jetzt hör mir zu, auch viele Christen sind so dumm. Die glauben, wenn du leidest, wenn du krank bist, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Sorgen hast, wenn du im Elend bist, wenn du traurig bist, du bist von Gott verflucht. Seit Golgatha ist niemand mehr von Gott verflucht. Kann auch niemand mehr verflucht werden. Er hat den Fluch auf sich genommen. Er wurde für uns zum Fluch. Und so weiter. Weißt du, manche Leute denken, wenn jemand krank ist, der ist von Gott dahingegeben. Was muss der denn für Verbrecher sein, dass er jetzt so ein Unglück erleben muss? Aber das Kreuz bringt uns ein ganz neues Lebenskonzept. Weißt du, diese göttliche Weisheit. Den einen eine Torheit, den anderen ein Ärgernis, aber uns eine göttliche Weisheit. Das Kreuz stellt alles auf den Kopf. Jesus wusste, dass er der lebendige Sohn Gottes ist. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Seit der Kreuzigung Jesu haben wir eine Botschaft. Und diese Botschaft ist, wir sind wieder Menschen, wir dürfen wieder Menschen sein, wir dürfen wieder aufatmen, wir dürfen wieder vorwärts schauen, wir dürfen wieder nach oben schauen. Das Kreuz Jesu ist gegen jede menschliche Logik und stürzt jede menschliche Logik. Die ganzen Fürstentum, Mächte und Gewalt, die wollen was darstellen, was sein. Das Kreuz sagt, brauchst nicht, du bist es schon. Die Erlösung ist bereits vollbracht. Als Jesus ausrief, da wurde alles schon bezahlt. Und wenn du heute dich zu Jesus Christus bekehrst, lebst du aus all inklusiv, Vollpension. Das ist alles schon getan. Das ist alles schon getan. Das Kreuz, deine Torheit, deine Gotteskraft, ein Ärgernis. Was ist das Kreuz für dich heute Morgen? Das Kreuz war für Jesus keine Überraschung. Es war sein gewollter Wille, ich will diesen Weg gehen. Im Garten Gethsemane, als der Teufel ihn versuchte und so weiter, und er wird tot rang, Wasser und Blut schwitzte, dann sagt der Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich will hier im Garten Gethsemane nicht sterben. Jesus hätte auch im Bett sterben können, aber dann wären wir nicht erlöst worden. Er wollte ganz bewusst am Kreuz sterben, das war seine Bestimmung. Als Jesus vom Kreuz dann sprach, haben die Menschen das Thema nicht verstanden. In Johannes 12, Vers 23 sagt der Herr, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Für Jesus war die Kreuzigung nicht eine Katastrophe und Weltuntergang. Das Kreuz war eine Verherrlichung Gottes. Der Wille Gottes wird getan. Vater, dein Wille geschehe. Das Kreuz verherrlicht Gott. Gibt Gott die Ehre. Gibt Gott Recht. In Johannes 12, nochmals Vers 24, Amen, Amen, sagt Jesus, oder wahrlich, wahrlich. Ich sage euch eine Wahrheit. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich muss diesen Weg gehen. Das Kreuz, versteht das Kreuz richtig, für dich und natürlich die Erlösung. Und er sagt, mein Tod soll euch nicht in Verwirrung stürzen, eine Katastrophe. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Und wenn es einmal hineingefallen ist, ist es dunkel. Und jetzt beginnt was ganz Neues. Und durch die Kreuzigung Jesu ist was Neues aufgebrochen. Jetzt beginnt die Frucht. Und du und ich, wir sind die Früchte der Werke Jesu. Er hat das Kreuz durchlitten. Und er steht am dritten Tag in großer Herrlichkeit auf. Ich komme wieder. Das hat er gesagt. Und dem Volk wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen von Jona. Im Bauch des Fisches. Im Grab. Jesus hat sich für das Kreuz entschieden. Wir haben ihn nicht gezwungen und Gott hat ihn auch nicht gezwungen. Im Garten Gethsemane hat er sich entschieden, Vater, dein Wille geschehe. Jesus kämpfte bereits im Garten Gethsemane mit dem Tod. Aber er wollte dort nicht sterben. Er wollte am Kreuz sterben. An diesem Fluchholz wollte er hängen. Denn die Juden haben gesagt, verflucht ist jeder, der dort am Holz hängt. Er wollte wie ein Verbrecher sterben, damit auch der letzte Verbrecher gerettet werden kann. Warum das Kreuz? Jesus starb bewusst und gewollt. Es war kein Unfall. Auch nicht von den Juden, dass sie diesen blöden Einfall da hatten, kreuzige ihn. Nein, das war Gott gewollt. Niemand hat es verhindern können. Auch der Petrus nicht und die ganzen Aposteln nicht. Die haben alle versagt. Und Gott starb. Jesus starb für die Versager. Jesus Sterben war das Opfer, das Passahlamm, das geschlachtet wurde für die Nation. Und der hohe Priester sagte eine große Wahrheit, es ist besser, dass einer stirbt, als das ganze Volk vernichtet wird. Und er starb als Stellvertreter für das ganze Volk, das Passahlamm. Er starb, als das große Kronenopfer gebracht wurde. In der 9. Stunde, so lesen wir in der Bibel, schlachtete der hohe Priester das Kronenopfer. Aber ich muss nur eines sagen, der Kalender der Juden und der Kalender, nach dem Jesus ging, hat gar nicht gestimmt, übereingestimmt. Denn wir wissen ja, Salomo hat schon diesen Kalender verändert und die ganze Priester, die opferten einen ganz anderen Kalender und das hat nie geklappt. Deshalb heißt es, und er ging nicht nach dem Kalender der Juden zum Fest, sondern nach seinem eigenen Kalender, nach dem göttlichen ursprünglichen Kalender. Er stirbt am Kreuz, bezahlt dich fest. Und dann schreibt der Pilatus ganz groß, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und die Kürzel, weißt du, was die Kürzel heißt? Jahwe. Dort hängt euer Gott, hat der Pilatus gesagt, jetzt gebe ich ihnen. Dort hängt euer Jahwe, den habt ihr gekreuzigt. Dann kommen die hohen Priester und sagen, er hat es ja gesagt, schreibt nicht Jesus von Nazareth, König der Juden, dass es das Ergebnis dieser Kürzel Jahwe entsteht. Ein Zeichen der Schande, das ganze Volk wurde gedemütigt, das Judenvolk. Ihr habt euren Gott gekreuzigt. Ja, guck mal, so blöd seid ihr. Euren König habt ihr gekreuzigt. Jesus von Nazareth, König der Juden. Lukas Kapitel 23, Vers 44 und folgende Versen. Von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde war eine große Finsternis in Israel. Weißt du, Jesus war Jahwe, er war Gott. Ich bin's. Er sagt ja, als er verhaftet wurde, ich bin's. Und dann fielen die römischen Kriegsknechte und die Knechte des hohen Priesters wie tot zu Boden. Ich bin's, nehmt mich und lasst diese gehen. Du siehst, welche Autorität hat Jesus sogar bei der Verhaftung gehabt. Er war Jahwe. Und dass er das war, sehen wir, dass die Erde bebte, dass 3 Stunden Sonnenfinsternis herrscht. Sowas gibt es nicht, Sonnenfinsternis gibt es nur höchstens 8 Minuten und dann ist der Spuk vorbei. Dass der Vorhang im Tempel im Allerheiligsten zerriss, von oben nach unten, die Gegenwart Gottes ist jetzt für jedermann erkennbar und wahrscheinlich auch der Lug und Trug der hohen Priester, weil hinter dem Vorhang gar nichts war Richtiges, verstehst du? Denn da war schon lange keine Bundeslade mehr, was der Priester da an den Cherubim der Blut besprengt. Der Tempel war schon 2-mal zerstört worden. So, keine Bundeslade mehr. Und wir wissen nicht einmal, selbst bei der Tempeleinweihung bei Salomo, ob da die Bundeslade drin war. Die hatte wahrscheinlich schon irgendwo verschachert nach Äthiopien. Nur nebenbei. Weißt du, die ganze Religion wurde bloßgestellt, der Vorhang zerriss. Jetzt könnt ihr gucken, was alles dahinter los ist. Dass nichts funktioniert. Aber jetzt, wenn ich sterbe, sagt Jesus, wenn ich aushauche, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da zerreißt der Vorhang. Er starb genau zu dem Zeitpunkt, als das Kronenopfer gebracht wurde oder gebracht werden sollte. Seitdem sind keine Tieropfer mehr nötig im Tempel. Seitdem mit dem jüdischen Tempel, mit der Zerstörung des jüdischen Tempels ist auch die Zerstörung der heidnischen Tempel. Der Zeus-Tempel in Jerusalem brennt im gleichen Monat, als der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Das Kreuz Jesu, eine Torheit. Was soll das? Ein Ärgernis. Der Islam, heute sehr populär, der Islam erzählt, am Kreuz ist der falsche Jesus gestorben. Der liebe, der ist ja Allah, da hat er ein bisschen gemogelt, hat einen falschen kreuzigen lassen. Denn für den Islam ist das Kreuz ein Zeichen des Verlierers. Und der Mohammed ist ein Kriegsmann. Und der ist kein Verlierer, kann nicht verlieren. Und deshalb am Kreuz stirbt ein Verlierer. Jetzt könnte ich, wenn es damals gab noch keinen Islam, aber ich könnte mit Paulus weiter sagen. Und dem Islam ist es auch ein Ärgernis, weil es ein Zeichen des Verlierers ist. Gott machte die Weisheit der Menschen zunichte. Am Kreuz. Auch hier im modernen Zeitalter. Der Mensch will nur eines, einen Wellness-Glauben. Weil es nur Heilung, nur Befreiung, nur Segnung, nur Herrlichkeit, nur Gnade. Diese Wohlfühlreligion. Weißt du, wer sich nur wohlfühlen will, der kann mit einem Verfluchten sich nicht wohlfühlen. Mit einem Dahingegebenen, mit einem Gekreuzigten, kann sich nicht wohlfühlen. Also das ist immer ein Ärgernis. Da sagst du, unmöglich, was da passiert. Ja. Er will sich schon wohlfühlen mit einem leidenden Herrgott, mit einem versagenden Gottessohn. Ein Moslem schon überhaupt nicht. Er kann damit nichts anfangen. Das Kreuz Jesu ist ein Skandal für die Menschen, die das nicht verstehen. Deckt aber die ganze Verstimmung des Menschen auf, was alles in seinem Leben los ist. Er versteht Gott nicht. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Unser Leben ist ausgerichtet auf Erlösung und wir brauchen Erlösung. Wir sind erlösungsbedürftig. So, Jesus durchlebt die ganze Verstimmung, diese ganze Verlassenheit, Gott verlassen, mich dürstet, was das auch immer war, im Geist, an seiner Seele. Er hat gelitten. Das, was wir hätten leiden sollen in der Hölle, den Durst und die Pein. Jesus ist am Kreuz wahrscheinlich an einer Lungenembolie erstickt. Sein Herz wurde zerrissen an diesen Leiden. Da tut Jesus eine Gottessprache für das die unsichtbare Welt, für das Universum. Weißt du, Jesus starb, um dem Teufel zu demonstrieren, ich erlöse die Menschen, ich übergebe die Menschen dir nicht. Ich lasse nicht zu, dass du sie kontrollierst und beherrschst. Jesus kam nämlich, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das war nicht nur Krankheit, das war das ganze Moralische. Jesus war unschuldig, wurde als ein Übeltäter und ein Verbrecher gekreuzigt. Er litt für unsere Sünden, 1. Petrus 3, Vers 18, als der Gerechte für Ungerechte. Ich muss vorstellen, er hat das nicht verdient. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Jesus, der gottesfürchtig war, der Gott verehrte, selbst opferte wurde und seine Anklage war Gotteslästerung. Er hat Gott gelästert. Er hat sich als Gott ausgegeben. Er wurde nach dem Buchstaben des mosaischen Gesetzes gekreuzigt. Niemand kann sich als Gott ausgeben. Und wer kann Sünden vergeben? Nur Gott. Und er war Gott. In Johannes 10, Vers 33 heißt es, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, haben die Juden gesagt, sondern wegen deiner Lästerung. Und zwar, weil du ein Mensch bist und dich zu Gott machst. Du bist ein Mensch und du machst dich zu Gott. Und sie schmähten ihn weiter, Johannes 9, Vers 28. Und sie schmähten ihn und sagten, du bist sein Jünger. Wir sind die Jünger Moses, haben sie gesagt, zu den Blinden. Wir wissen, dass Gott zu Moses geredet hat, aber von diesem... Wir wissen gar nicht mal, wo er herkommt und wer er ist. Du siehst, die haben gerätselt und gefragt. Wir wissen nicht. Wir kennen nicht. Und deshalb, wer den Gekreuzigten nicht kennt, der weiß und versteht die verborgenen Wahrheiten und die Hintergründe nicht. Warum und weshalb das alles? Das Kreuz, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Und Jesus kam nicht nur, um zu sterben, sondern Jesus kam mit einem ganz anderen Zweck und Sinn in diese Welt. Und jetzt pass auf. Weil mir ist das Kreuz in diesen Tagen so groß geworden, wo ich so nachgedacht habe, warum, weshalb und wieso. Jesus kam, um das Werk Gottes heimzuholen, abzuholen. Wir kennen, ja, er erzählt die Geschichte von dem Weinberg und den Banditen, diesen Gewaltmenschen, die diesen Weinberg an sich reißen wollten. das ist ein Teufel, die wollten sagen, das, weißt du, der kriegt seinen Lohn nicht. Und dann hat er einen, ein paar Knechte vorher geschickt, aber die haben sie alle gesteinigt oder umgebracht. Und dann sagt er zuletzt, und ich schicke meinen Sohn, vor dem werden sie Respekt haben. Und du kennst ja diese Geschichte. Das ist genau die Geschichte, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Um Gottes Werk zurückzuholen. Er wollte die Menschen befreien, die im Dienst Satans waren. Apostelgeschichte 2, Vers 23, ihn aber hat Gott beschlossen und in seinem Vorauswissen hinaus in die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz schlagen lassen. Und Gott hat es ganz bewusst seinen Sohn kommen lassen, hol mir das Werk zurück. Die Gesetzlosen, die Anarchisten, die Herrscherklasse, die haben ihn geschlagen und gesagt, nein, jetzt kommt der Sohn. Und wenn der weg ist, sind wir die Erben, die Gesetzlosen, die Räuber. Und die Menschheit ist unter diesem ganzen Pöbelvolk geraten. Und die Kreuzigung Jesu war, jetzt halt dich fest, ein Werk Satans. Der Teufel hat sich, so wie diese Weingärtner, sich über Jesus gestürzt und den ganzen Hass, den ganzen Wut, den ganzen Zorn, alles über Jesus ausgeschüttet. Sie wollten Jesus vernichten, damit Gott nicht zu seinem Recht kommt. Matthäus 21, diese Geschichte von den Weingärtnern, lies mal nach. Und wir sind dazwischen zwischen den Fronten geraten. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles vergeblich gewesen, aber Gott sei Dank. Und Gott hat ihn auferweckt, so predigt Petrus am Pfingsttag. Darum haben wir diese großen Heilswahrheiten erst richtig verstanden nach der Auferstehung Jesu. Vorher verstehst du nicht, sterben kann jeder, aber auferstehen kann nur der, der wirklich aus Gott ist. Die Kreuzigung Jesu ist diese Wiederherstellung des Planes Gottes. Gott kommt zu seinem Recht. Du kommst in sein Erbe zurück, du kommst im Bund Gottes, das ist wieder integriert in das Werk Gottes, in die Gemeinde. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Israel wurde vom Teufel überwältigt, das goldene Kalb und dann Baal und was weiß ich, was die alles noch angebetet haben und sich freiwillig den Römer ausgeliefert. Weißt du, die Juden wollten nachher loskommen vom Joch Roms, aber die haben sich freiwillig dem Römern übergeben. Lies mal die Makkabäer. Verstehst du? Deshalb, wenn du die Apokryphen nicht liest, dann weißt du nicht die zusammenhängende Geschichte, was gewesen ist. Die sind freiwillig sich mit dem Römer sich übergeben. Kommt, stützt, wir kämpfen mit euch, wir verteidigen euch und wir lassen die Syrer nicht durch und die Ägypter nicht durch. Wir sind für euch. Und nachher wollten sie von diesem Joch der Römer loswerden. So wie Israel nach Ägypten ging. Die gingen als freie Menschen nach Ägypten und als Sklaven kamen sie raus. In Johannes 19, Vers 15, da schrien sie, dieser muss weg, kreuzige ihn, spricht Pilatus. Ja, warum soll ich euren König kreuzigen? Warum soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester sagen, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Trotzdem sind das gewesen. Sogar der hohe Priester, verstehst du, der wirft sich. Eigentlich wollten die Juden von Rom weg, aber wir haben keinen König, wir haben nur den Kaiser. Die Obersten des Volkes sind die Verräter. Das Verderben geht von der Kanzel aus. Nur nebenbei. Und Jesus entlarvt hier die ganzen Heuchler, wie verlogen das ganze religiöse Pack ist. Ich sage die Wahrheit, denkt drüber nach. Das Reich Gottes ist auf Wahrheit aufgebaut, auf Realität und Tatsachen. Und nicht auf irgendwelche fromme Märchen, auch nicht jüdische Märchen. Petrus sagt in 2. Petrus 1, Vers 16, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kund hatten von der Kraft und dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben den Auferstandenen gesehen. Die Welt ist voll von ausgeklügelten Fabeln, mit verlogenen Legenden und Märchen. Für Jesus geht es um die Aufrichtung des Reiches Gottes. Die Menschheit zu erlösen. Deshalb kam er, sie von ihren Sünden frei zu machen. Das war auch die Botschaft, was die Engel verkündigt haben. Die Menschen zu Gott wieder zurückzubringen. Das war das Werk Jesu, warum er kam. Uns von dem Joch Satans zu befreien. Nicht den Römern. Von den ganzen Weltverschwörern, Geiselnehmern. Von den falschen Propheten, falschen Obrigkeiten. Den ganzen hohen Räten, die auf das Volk nur runtergucken. Von den ganzen falschen Glücksbringer und Menschheitsbeglücker. Er kam, um die Menschen ja, von den Werken Satans zu befreien. Von Krankheit, von Armut, von Schwachheit,
Und das Kreuz befreit. Wenn du das richtig verstehst, der Gekreuzigte, mein Heiland starb für mich. Das bringt dich wieder auf den Boden der Realität zurück. Mach dich nüchtern und du weißt, ohne ihn bin ich verloren. Und dann glaubst du nicht mehr weiter an die Pharisäer, verstehst? Jetzt strengt euch mal an, Geschwister. Seid mutig und seid kühn und seid tapfer. Nein, du kannst beim Heiland schwach sein. Denn wir sind durch die Gnade gerettet, die in den Schwachen mächtig ist. Und das nicht aus uns. Jesus hat durch sein Kreuz eine andere Grundlage, ein anderes Fundament für uns gelegt, auf das wir an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Und er stellt diese Verbindung zwischen uns und Gott her. Der ist es. Nach Lukas 24, Vers 25. Ich will immer nur sagen, das ist nicht eine Erfindung der Karthager, der Römer oder der Juden oder was weiß ich, der Christen, das Kreuz, sondern es ist eine Erfindung Gottes. Und da lese ich hier, als Jesus mit den Emmaus-Jüngern diskutiert, es ist nach der Schrift, auf das erfüllt würde, was die Propheten geweissagt haben. Er starb nicht nach jüdischer Tradition. Die Priester im Tempel, die gingen einen ganz anderen Kalender. Das hätte sowieso nicht funktioniert, wenn er das getan hätte. Sondern er ging nach dem, was der Vater in seinem Zeitplan hatte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Weißt du, Gott arbeitet nach ganz anderen Rhythmus. Nach ganz anderen Ansichten, Trends und so weiter. Gottes Uhren gehen manchmal ganz anders. Sie gehen auch ursprünglich. Du kannst denken, was du willst. Gottes Uhren gehen ursprünglich, ohne Verzögerung. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und hier fand auch das Opfer statt, genau in dem Augenblick, in diesem Kairos, in dieser göttlichen Zeit. Gott hat seine Uhr nicht von den Juden umstellen lassen, auch nicht von uns Christen. Weißt du, Herr, das musst du tun. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vergiss es. Gott geht anders, nach seinem Methode. Bei Jesus fand alles zu Gottes Zeit statt. Auch seine Wiederkunft. Da kannst du noch so viel beten, noch so viel missionieren und evangelisieren. Manche Prediger sagen, wenn der letzte Heide sich bekehrt, dann wird Jesus wiederkommen. Aber wo ist der letzte Heide? Wer weiß, wo der letzte Heide sitzt? Verstehst du? Gott, das Uhren, als die Zeit erfüllt war, die Zahl vollendet war, da sandte er seinen Sohn. Und genauso in dem Moment, als der Priester das Opfer bringen will und ins Allerheiligste gehen will, plötzlich zerreißt alles. Und Sonne verdunkelt sich, die Lichter gehen aus, die Erde bebt. Plötzlich sieht man Heilige in Jerusalem spazieren gehen. Unter dem Kreuz Jesu wäre das Christentum eine Religion wie alle anderen Religionen, hoffnungslos. Aber das Kreuz Jesu ist es, die Botschaft der Christen gewesen. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Er lebt. Er lebt. Und das bedeutet mir sehr viel. Weißt du, dieser göttliche Austausch. Jesus gibt sein Leben hin für sterbliche Menschen, damit die Sterblichen Unsterblichkeit bekommen. 2. Korinther 5, nochmals 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, uns zur Sünde gemacht. Der von keiner Krankheit wusste, zur Krankheit gemacht. Der von Armut nichts wusste, zur Armut gemacht. Das Kreuz Jesus stellt den Teufel bloß. Nicht nur den hohen Priester und nicht nur die Religiösen und nicht nur die Juden und nicht nur die Römer. Er stellt den Teufel bloß. Die Religion, die ganze Zivilisation wird bloßgestellt. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ihr könnt das alles gar nicht. Das heißt nur System, die wollen alles was machen, alles was unternehmen. Gott hat den Schuldschein, der mit den Forderungen gegen uns stand, uns belastete, eingelöst und für ewig vernichtet am Kreuz. Seit Golgatha gibt es nur noch neue Sünden, aber nicht die alten Sünden. Alles was vorher war, ist erledigt. Es ist vergeben. Und auf diese Weise heißt es weiter, dass wurden diese dämonischen Mächte entmachtet. Und in ihrer Ohnmacht wurden sie bloßgestellt. Was könnt ihr Großes tun? Was könnt ihr? Seid doch Waschlappen. Seid doch Versager. Durch das Kreuz Jesu haben wir einen ganz anderen Status. Wir sind Kinder Gottes, Erlöste, Sündfreie. Denn wer aus Jesus geboren ist, der sündigt nicht mehr, auch wenn er Fehler macht. Der rebelliert nicht bewusst gegen Gott. Der ist Gottes Partner, Gottes Freund, Gottes Hausgenosse. Der Vorhang ist weg, die Mauer niedergerissen. Jetzt haben wir direkten Zugang zum Vater. Ich finde es toll. Wer Gott erleben will, muss nur auf den Gekreuzigten schauen. Johannes 3, Da heißt es in diesem Evangelium, so wie Moses die Schlange in der Wüste erhöhte, so wurde der Sohn Gottes erhöht. Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Wer Hilfe braucht, der muss nur nach oben schauen, auf Gott. Der muss nur sagen, Vater, hallo, ich bin hier, ich brauche deine Hilfe, deinen Beistand. Wer Jesus im Glauben erblickt, diesen Gekreuzigten, und nicht nur das, wir werden diese Tage noch mehr davon hören, der ist auferstanden, die Wende ist da. Jesus ist verherrlicht und er hat sich verherrlichen lassen. Und Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben über alle Namen, und dass sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Weißt du, wenn du einmal den Gekreuzigten gesehen hast, dann macht dir das Leiden nichts mehr aus. Dann neidest du und weißt, das ist alles nur für ein paar Sekunden und das alles, der Spuk ist gleich vorbei. Wir predigen nicht das Kreuz, sondern, wie Paulus sagt, den Gekreuzigten. Das ist meine Botschaft. Wir verherrlichen den Gekreuzigten Jesus, nicht das Kreuz. Das ist nur ein Stück Holz. Das bringt nichts. Ein Evangelium ohne dem Kreuz Jesu, dass er dort hing und er dort was vollbrachte, ist ein blutloses Evangelium. Das bringt nichts. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat sein Leben ausgeraubt. Die wollten, dass er vom Kreuz runtersteigt, aber der hat es nicht gemacht. Er hat das Kreuz erduldet. Und das ist, was uns Menschen die Augen öffnet. Das reißt dem Teufel die Fratze von ins Gesicht und sagt, du Lügner, du Gauner, du Schwindler. Du, was weiß ich, was du über den Teufel sagst. Weißt du, du musst dann nicht mehr Respekt haben. Er ist besiegt. Und Satan ist unter deine Füße, steht in meiner Bibel. Und was mit Satan, das ist Krankheit, Armut, Sorge und alles miteinander. Die ganzen frommen Masken liegen da unten. Du musst nur fest drauf treten und sie nicht groß schonen. Verstehst du? Du darfst Satan nicht schonen. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Was ist das, was es heißt? Schuhe ausziehen und Schuhe nach ihm schmeißen. Das ist im Orient ein Zeichen, ich erkläre wie Krieg. Was hier, weißt du, plötzlich merkst du, was du alles in dem Namen Gottes anstellen kannst, wenn du den Gekreuzigten siehst. Das Kreuz ist eine Demonstration Gottes für uns Menschen. Konstantin hat eine Vision gehabt und das hat Christentum zur Weltreligion gemacht. Und das ist, was ihm geholfen hat. Und er war schon beim Verlieren und ja, schon seinen Tod gesehen. Und dann plötzlich sieht er ein Zeichen und eine Stimme sagte, unter diesem Zeichen siegen wir. Unter diesem Zeichen, dann hat er auf alle Schilder seiner Soldaten ein Kreuz malen lassen. Und unter diesem Zeichen, plötzlich über Nacht, sind sie unter diesem Zeichen gestanden. Und manche Leute denken, ja, da muss eine große Prozedur kommen, gute Reinigung und gute Bekehrung und was weiß ich alles. Ein großer Prozess, nein. Du musst nur das Zeichen des Kreuzes über dein Leben setzen. Und du bist ein Sieger. Und dann stehst du da. Grab von Zinzendorf ist in Louvre in Paris. Als junger Bursche und er guckt es an und die Kinder waren damals sehr religiös früher und er kommt aus einem religiösen Haus und steht da und er sieht den Gekreuzigten, wie der am Kreuz hängt und sagt, Papa, was ist das? Und der Vater erklärt und dann sagt er, hier steht noch was unten. Da stand der Satz unten, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das, was sein Leben total gewendet hat, dann hat er diese Herrenhuter Brüdergemeinde gegründet, Missionare rausgeschickt in alle Welt, aber diese neue Zeitmissionsbewegung, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wenn du den Gekreuzigten siehst, merkst du plötzlich, du, ich kann für meinen Heiland was tun. Ich muss nicht nur Danke sagen, nein, ich kann jetzt für Jesus leben. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Du wirst erlöst von den ganzen falschen Göttern und Religionen, von dem ganzen falschen System. Weißt du, die Welt ist bloßgestellt für dich. Du weißt, ich lebe, weil Jesus lebt. Das tat ich für dich. Was kann ich jetzt für Jesus tun? Das Kreuz Jesu bringt uns zur Einsicht, zur Erkenntnis. Uns ist es Weisheit. Und diese Weisheit ist es, was uns weiterbringt. Dann macht dir die ganze Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten nichts mehr aus. Dann stehst du auf einem ganz anderen Boden. Warum das Kreuz Jesu? Weil er der Einzige ist, der von oben kam. Hierher. Johannes 3, Vers 13. Niemand ist im Himmel aufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, und es ist des Menschensohns. Und so wie Moses die Schlange in der Wüste erhöhte, so musste der Herr erhöht werden. Durch seinen Tod am Kreuz ist der Tod zerschmettert. Der liegt da, der ist da. Niemand wird verschont, der Tod existiert immer noch. Aber der Tod hat keine Macht mehr. Wir müssen sterben, so wie dieser Bruder heute, der heimgegangen ist von Angela und Winfried. Weißt du, der Tod ist da, aber ist nicht endgültig, ist zerstört. Hat nichts mehr zu sagen. Ist der letzte Macht, die letzte Macht, die letzte Kraft, die noch da ist. So, er wurde unser Retter, Erlöser, unser Befreier, unser Heiland, unsere Versöhnung. Jetzt, ich werde sterben, du wirst sterben, wir werden alle sterben. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, das ist der Lauf der Dinge. Aber das ist nicht das Endgültige. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Er macht die Tür auf und kommt, dieser alte Diener kommt rein, es ist vorbei. Und in dem Moment, wo du hier die Augen zumachst, machst du dort deine inneren Augen, deine geistigen Augen auf und du siehst die Herrlichkeit Gottes, so wie manche, die im Koma waren oder wie auch immer ist, die sehen plötzlich eine Blumenwiese, die sehen plötzlich riesige Flächen, Paradies, Gärtleins. Jesus hat uns erlöst. Tod, wo ist dein Stachel? Und deshalb, du musst auch die Leute verstehen, wenn sie ja, im Sterbenprozess sind, wenn sie abgeholt werden, die sehen ein Licht, die sehen Engel, die holen sie ab. Uns holt nicht der Teufel ab. Der Mensch ist nicht für den Teufel geschaffen, ist nicht für die Hölle geschaffen, der Mensch ist für den Himmel geschaffen. Und er wird abgeholt, weil Jesus gekommen ist. Du darfst dir nicht Furcht einreden lassen, auch nicht von Theologen und Pfarrern und Predigern und was auch immer ist. Tod, wo ist dein Stachel? Das ist provokativ. Hölle, wo ist dein Sieg? Was müssen wir erzählen? Wir werden den Weg des Todes gehen müssen, aber um das Leben zu erreichen, wie das Weizenkorn in die Erde fällt. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben und dir nimmt auch niemand dein Leben. Dein Leben, du musst dein Leben mal da lassen. Niemand fordert es. Aber du weißt, es ist vollbracht, es ist bezahlt, alles inklusiv. Ich muss in das Flugzeug steigen, auch wenn ich Angst habe. Auch wenn ich noch nie geflogen bin. Verstehst du? Auch wenn du gar nicht weißt, wie das geht. Du steigst ein und das ist dann beginnt diese unendliche Reise. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das Gesetz ist erfüllt. Der Fluch ist beseitigt. Weißt du, die Rechnungen sind bezahlt. Deine Schulden sind erledigt. Und ich sage dir eines, wenn du diese Erde verlässt, du nimmst deine Krankheit nicht mehr mit. Du nimmst deine Schulden auch nicht mehr mit. Und du nimmst dein Geld auch nicht mehr mit. Du nimmst diesen ganzen irdischen Plunder nicht mehr mit. Das lässt alles da. Du kriegst neue Kleider. Du kriegst neue Umgebung, neue Dinge. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stelle zu bereiten und ich werde kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Und wir werden volles Genüge haben. Und ich möchte dich ermutigen, heute an diesem Karfreitag, entdecke den Gekreuzigten und den auferstandenen Christus und dann fang an, fröhlich deine Straße weiterzuziehen. Ich bin erlöst. Ich muss nichts tun. Weißt du, der Tod Jesu, seine Kreuzigung, als er ausrief, es ist vollbracht, plötzlich gehen Heilige durch Jerusalem spazieren, Halleluja, hier habe ich früher mal gewohnt, in dieser Hütte. Und da, der andere Heilige, verstehst du, die Heilige gehen durch Jerusalem und freuen sich, ich darf wieder mal in Jerusalem sein, mich haben sie rausgeschmissen, mich haben sie gesteinigt oder mich haben sie gekreuzigt, mich haben sie zersägt und die gehen, diese Heiligen, die nicht mehr da waren, Jesus hat das Gefängnis heimgeführt und die sind durch Jerusalem durchgegangen, durch den Tempel. Ach, das ist dieser Tempel ist gar nicht mehr, das ist der alte Tempel, der neue Tempel. Das haben die Menschen da vermurkst und verschandelt. Der neue Tempel, ich kenne den Tempel noch von früher. Verstehst du? So haben die da geredet durch Jerusalem. Ich möchte dich einladen, mal mach mit diesen Heiligen. Sie gingen durch Jerusalem und die wurden gesehen von den Hiesigen, von denjenigen, die gläubig waren, die an Jesus geglaubt haben oder Jesus gelebt haben. Die haben das sind Heilige. Abraham! Oh, Lazarus! Oh, Sarah, oh, die Eva, der Henoch, der Adam, der Noah, die haben die Heiligen gekannt. Und ich sage dir ein Geheimnis, du wirst plötzlich, wenn du mit Jesus lebst, plötzlich denkst du, ich war letzte Woche mit Abraham zusammen. Verstehst? Du erlebst die geistliche Welt total anders. Nicht mehr mit Vorhänge und mit Mauern und was weiß ich. Nein, der Vorhang ist weg. Und deshalb, wir können von einem Augenblick zum anderen, wir können jetzt hier sein und dann plötzlich auf dem Jupiter. Und dann irgendwo anders. Die Welt ist für uns klein geworden. Zu klein. Alle Himmel können dich nicht fassen, lieber Gott. So, er stürzt seine Straße fröhlich weiter, der Mensch, der sich taufen ließ, der das begriffen hat, der die Liebe Gottes erlebt hat. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Glaub an Jesus und das ist alles. Du musst nur glauben. Weißt du, was Glauben ist? Ihm Recht geben. Ja, sagen. So ist es. Aha. Und das ist, du bist erlöst. Die Kreuzigung. Nur die Wahrheit macht uns frei. Nur wer die Wahrheit hört und versteht und begreift, der wird erlöst. Wer die Wahrheit hört und so weiter, wird blitzschnell von einem Augenblick zum anderen versetzt an himmlische Örter. Noch Kolosser Kapitel 1, ganz schnell, Vers 19. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass ihn, Jesus, also in ihm alle Fülle wohnt und er durch alles mit sich selbst versöhnt, was auf Erden ist und oder im Himmel. Weißt du, wir sind versöhnt mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Nicht nur was im Himmel ist, dass du mit Gott versöhnt bist, sondern wenn du die Versöhnung Jesu begriffen, die Kreuzigung Jesu begriffen hast, du bist auch mit der ganzen Welt versöhnt. Du bist mit der Schöpfung versöhnt, mit den Tieren, du bist versöhnt mit den Blumen, du bist versöhnt mit Menschen, auch mit deinen Feinden und Widersachern. Du bist versöhnt. Er hat alles versöhnt, was im Himmel ist und was hier unten auf Erden ist. Du bist versöhnt mit dem Negativen und dem Positiven. Du kannst beides nehmen, das Negative und Positive. Das gibt's. Für dich ist es nur die andere Seite der Medaille, das Negative. Du kannst beides nehmen und sagen, ja, das ist das Wappen und das ist die Zahl. So einfach ist es. Und wir machen es so kompliziert. Verstehe das Kreuz. Es ist Versöhnung mit sich selbst. Auch diese Versöhnung, dass du mit dir selbst versöhnt bist. Ist immer ganz toll gewesen, was der Billy jeden Abend gemacht hat. Der hat auch mit den Leuten gebetet. Und nachdem Gott mir alles vergeben hat, vergebe ich auch mir selbst. Das müssen Christen sich einprägen. Und ich vergebe auch mir selbst. Viele Menschen können sich selbst nicht vergeben. Sie verdammen sich, sie verfluchen sich, sie verwünschen sich. Vergib dir selber, dass du das und das geworden bist. Und dass Gott jetzt weiter mit dir macht und weiter Geschichte mit dir macht. Es ist vollbracht. Er hat die Welt, er hat versöhnt in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und das ist umsonst. Kostet keinen Cent. Erlösung ist getan. Ist eine einmalige Sache. Und noch eine große Wahrheit, sage, was ich aus den ganzen Evangelisationstagen mit dem Billy gelernt habe. Manche Leute haben es nicht kapiert. Manche bekehren sich fünfmal. Weißt du, wenn du dich einmal bekehrst, das reicht. Du musst dich nicht fünfmal am bekehren und dich siebenmal taufen lassen und dies und jenes. Nein, einmal bekehrt reicht. Einmal Sünden bekannt ist, du hast Vergebung. Und die Bibel sagt, wenn wir immer wieder Sünden bekennen und so weiter, die kreuzigen Christus abermals. Wir sollen also einfach unsere Sünden einmal Jesus bekennen und das richtig von ganzem Herzen. Es tut uns leid, Herr Jesus, und dann gehen wir weiter. Das ist Erlösung, eine einmalige Sache. Aber jetzt geht es mit der Erlösung weiter. Jetzt muss ich in der Heiligung leben. Aufpassen, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Friss nicht mehr, sauf nicht mehr, rauch nicht mehr. Ja. Sein Tod tilgte die Sünden der Welt aus. Und zwar einmal, wir müssen eigentlich nur die Vergebung annehmen, näher nicht. Und dann sich freisprechen lassen und dann sind wir mit Gott verbunden, versöhnt im Himmel und versöhnt hier auf dieser Erde. Und jetzt muss ich diese Versöhnung ausleben. Denn Menschen, wenn jemand zu dir kommt, bitte vergib mir, dass wir es vergeben. Und dass wir die Sünden gar nicht behalten, gar nicht mehr an die Sünden der Leute denken. Es ist vollbracht. Es ist vorbei. Es ist alles Altpapier. Ist alles wertlos, unwichtig. Es bringt nichts mehr, brauche ich nicht mehr. Das Kreuz setzt neue Akzente, neue Zeichen, gibt neue Signale. Jetzt geht's weiter. Er ist für mich gestorben. Jetzt muss ich nicht sterben, jetzt kann ich für ihn weiterleben. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Zeig dir neue Möglichkeiten. Das Bisherige ist besiegt. Was es auch immer ist, der Tod, die Krankheit, die Schmerzen, das Leid, das ist alles besiegt, das halte ich noch aus. Ja, ja, ich halte noch aus. Noch ein paar Sekunden, noch ein paar Meilen, du bist zu Hause. Die Kreuzigung Jesu brachte eine Wende, stellte alles auf den Kopf. Ein Leben mit Jesus ist plötzlich ein perfektes Leben, vollendetes Leben, vollbrachtes Leben. Gottes Sache, da musst du nicht viel tun, sondern du musst annehmen und anfangen zu leben. Wir leben auf seine Kosten. Verstehst du? Du hast kein Geld, aber sein Vermögen, sein Erbe. Jesus hat alles, was er gehabt hat, hat alles hier gelassen. Alles, was der Vater ihm geben wollte, sagte, Vati, ich brauche das alles gar nicht. Ich habe ja alles, bin reich. Mir steht, liegen alles zu Füßen. Aber lass das, was du mir geben möchtest, meinen Kindern, meinen Jüngern, meinen Nachfolgern. Und wir leben auf Kosten Jesu. Auf seine Karte. Verstehst du, du musst nur seine Scheckkarte haben und bedienen. Du weißt gar nicht, wie reich du bist. Mit Gott fängt dann das ganz neues Leben an. Wer das begreift, wer weiß, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin versöhnt mit dem Universum, mit dem Kosmos, mit den Engeln. Ich habe nur einen Feind. Mein Feind ist der Teufel. Das ist meine Widersache. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und die Bibel sagt, und die Erde floh und es wurde keine Stätte gefunden. Das heißt, dieses schwarze Loch, da geht er rein und kommt nie mehr wieder zurück. Warum das Kreuz? Lass uns noch ganz schnell denken und nachdenken. Weißt du, dass Jesus endete am Kreuz, um uns das alles zu ersparen, was wir hätten durchmachen müssen. Das ist Golgatha. Das größte Geschenk, was du bekommen kannst in deinem Leben, ist Vergebung der Sünden. Dass du Kind Gottes bist, plötzlich wirst du angenommen vom Vater. Nütze dein Leben, nütze jeden Augenblick jetzt von diesem Moment an. In dem Moment, wo du Christ geworden bist, Kind Gottes geworden bist, mach nicht alles so kompliziert und so kleinkariert und so spießbürgerlich und so pharisäisch und so judaistisch und so, was weiß ich, katholisch und evangelisch und was auch immer, so religiös. Sei nicht so religiös. Steht ja in der Bibel schon. Sei nicht so fromm. Verpasse nicht dein Erbe, was Gott dir alles gegeben hat. Dein Leben ist viel zu kostbar, um zu verplempern. Weißt du, Gott hat es in deiner Hand gegeben, es fang an zu leben. Jesus starb für dich, damit du leben kannst, damit du den Himmel erreichen kannst, damit du die Seligkeit, das ist das Wichtigste, schaffen kannst. Und dafür hat Jesus sein Leben geopfert, dass du selig wirst. Selig. Weißt du, was das alles heißt? Selig. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Das war der Moment, wo der Mann konnte sterben, dem wurden die Knochen gebrochen. Also, er glaubt an Jesus, aber er kam nicht vom Kreuz runter. Seine Knochen wurden sogar gebrochen, was bei Jesus nicht der Fall war. Aber er wusste, das ist mir egal. Ich werde im Paradies sein. Und Bruder, du auch, weißt, auf der anderen Seite. Obwohl er von dem nichts heißt, dass er im Paradies sein wird. Aber der eine hat es begriffen. Gedenke meiner. Und das ist alles, denk an mich. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Morgen spreche ich über die Hintergründe der Kreuzigung noch viel mehr. Was mein Herz ist voll. Ich bin erlöst und ich freue mich an meiner Erlösung, mich erfreuen, mich vergnügen in der Erlösung Jesu Christi. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns Jesus offenbarst und dass wir den Gekreuzigten haben dürfen, den Gekreuzigten. Herr, und das ist, was uns zum Glauben bringt. Als der Thomas zweifelt und nicht mehr weiterschaut, durchblickt und die Welt nicht mehr verstand, hast du ihm die Wunden gezeigt und er durfte seinen Finger in die Wunden, in deine Wunden legen und da sagt er nur noch mein Herr und mein Gott und genau das Gleiche möchten auch wir. Wir möchten gläubig werden in den Wunden, durch die Wunden Jesu Christi. Wenn wir die anschauen, Halleluja, dann werden wir, wie Graf Zinzendorf auch sagen, Herr, das alles hast du für mich getan und was tue ich für dich? Ich möchte aufhören zu schlafen, zu träumen, zu fantasieren, zu spinnen und was weiß ich, was anderes zu suchen. Ich möchte mein Leben für dich einsetzen. Und deshalb segne, Herr Jesus, alle, die dein Wort heute Morgen gehört haben, die diesen Karfreitag verstanden haben, den Gekreuzigten begriffen haben. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Danke, Herr Jesus. Amen.